Die Texte für heute lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung. Der erste Text ist Markus 9, Vers 43 bis 48. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstummelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben, als dass du beide Beine behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiße es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes hinein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Der zweite Text steht in Lukas 12, Vers 4 bis 7. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wenn ihr fürchten müsst, fürchtet den, der nicht nur Tod töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen.
Ja, herzlich willkommen von mir. Ich heiße Toni Fischer. Ich bin Gemeindegründer in Magdeburg, war 3 Jahre lang hier auch bei Mittendrin aktiv. Manche kennen mich noch, manche nicht mehr. Und ihr habt heute das Große losgezogen, mal so ein richtiges heißes Eisen mitzukriegen. Und mich würde mal interessieren, wer von euch schon mal eine Predigt über die Hölle gehört hat. Als ich mir die Frage gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass ich ziemlich wenige Predigten über die Hölle gehört habe und selbst auch noch nie eine drüber gehalten habe. Das ist also quasi meine Premiere. Und ich habe mich auch gefragt, wer von uns redet eigentlich ab und an mal mit Freunden oder in irgendwelchen Kreisen über die Hölle? Das ist ein super Icebreaker. Beim Thema Hölle schmilzt das Eis blitzschnell. Und es ist ein super Öffner an der Bar, ne? Einfach mal reinkommen. Wusstet ihr schon, dass Leute, die trinken, in die Hölle kommen? An der Kasse kann man das anbringen. Beim ersten Date, also es gibt kaum Situationen, in denen das Thema nicht gut ankommt. Deswegen ist es schade, dass es so selten behandelt wird. Es wird nachweislich als Thema in den Kirchen schon seit den 50er und 60er Jahren immer weniger behandelt. Man kann das nachweisen, dass kaum noch darüber gepredigt wird in den Kirchen. Und es ist auch so, dass beim Thema Hölle die Kirche irgendwie das Gefühl hat, dass sie den Coolness-Faktor verliert. Den hatte sie zwar eh nie, aber hey, Hauptsache man fühlt sich cool. Und auch bei Christen ist es so, dass es eher unangenehm ist, darüber zu reden. Also wenn du einen Christen kennst und du möchtest dem so ein bisschen es unangenehm machen, dann frag ihn doch mal, sag mal, glaubst du allen Ernstes an die Hölle? Und dann steigt meistens schon die Körpertemperatur ein bisschen und die Leute fühlen sich unwohl. Und ganz ehrlich, ich liebe das Thema auch nicht so, wenn ich darüber rede. Ich habe gemerkt, dass es bei mir auch manchmal ein bisschen unbeholfen ist. Und ich hoffe, dass wir heute vielleicht, nicht damit bequem werden, aber uns ein bisschen mehr daran wagen können. Die Hölle ist also vielerorts tabu geworden und ist vielen unangenehm und viele haben sich einfach auch von der Vorstellung verabschiedet. Trotzdem ist es weltweit gesehen sehr verbreitet. Dass es eine Hölle gibt, das vertreten die 2 größten Weltreligionen, das Christentum und der Islam, die zusammen fast die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Ich habe Statistiken gesehen, wo es heißt, dass ungefähr jeder dritte Europäer an die Hölle glaubt. In Deutschland sind es nur 13%, in Polen 55% und in der Türkei 90%. Also es verteilt sich so ein bisschen. Und wir wollen heute 3 Punkte angucken. Der erste Punkt ist, warum glauben Menschen überhaupt an die Hölle? Da wollen wir uns ein bisschen die Motive angucken. Die zweite Frage ist, was müssen wir uns eigentlich unter der Hölle vorstellen? Was ist eigentlich der Inhalt davon? Und der dritte Punkt wird dann sein, welche Auswirkungen hat es auf mein Leben, wenn ich an die Hölle glaube? Also was könnten die Motive sein. Warum glauben Menschen überhaupt an die Hölle? Und mir sind zwei Gründe eingefallen. Der erste ist Hass gegen andere. Das ist völlig klar, wenn man jemanden hasst und ihn verteufelt und ihm das Allerschlimmste wünscht, was gibt es da Besseres als die Hölle? Den schlimmstmöglichen Ort für jemanden, den man sich dahin wünscht. Was soll man seinem Feind als Letztes hinterherrufen, wenn man alle Schimpfwörter aus dem eigenen Repertoire aufgebraucht hat? Ist doch klar, fahr doch zur Hölle. Da hat man auch echt ein Problem, wenn man gar nicht mehr an die Hölle glaubt. Was soll man den Leuten da noch sagen? Fahr doch zur, dann bis später. Die Frage, die wir uns stellen wollen, ist das die Motivation, die wir hier in diesem Bibeltext finden, den wir vorhin gehört haben? Ist das die Motivation, die Jesus hatte, als er über die Hölle gesprochen hat? Hat Jesus aus Hass heraus über die Hölle geredet? In diesem Text wird ganz klar, Jesus wünscht seinen Zuhörern nicht die Hölle, sondern er warnt sie vor der Hölle. Er möchte verhindern, dass Leute dort landen. Er wünscht das niemandem. Und ich finde es bemerkenswert, wie Jesus hier mit seinen Zuhörern spricht. In Lukas 12, Vers 4 eröffnet er die Anrede mit "meine Freunde". Man spürt in den Worten von Jesus in seinen Predigten eine Zuneigung, eine Wärme, eine echte Besorgnis auch und eine Liebe. Da ist keine Spur von Hass. Und das passt auch zum Rest der Bibel, wo steht, dass Gott keine Freude daran hat, wenn die Bösen untergehen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und da, wo ein bisschen mehr über die Hölle ausgeführt wird, wird oft gesagt, dass sie gar nicht für den Menschen bestimmt war, sondern für den Teufel und seine Engel. Das heißt, Leute, die anderen die Hölle wünschen oder durch Plakate und Rufe ihren Hass transportieren, die missbrauchen eigentlich die biblische Lehre der Hölle und die verkehren die Absicht von Jesus ins Gegenteil. Das war also ein Motiv. Es gibt noch ein zweites, was mir eingefallen ist, und zwar das der Manipulation. Ist doch klar, die Hölle ist praktisch, wenn man Menschen Angst machen will, um sie gefügig zu machen. Was ist besser als eine Angst vor etwas, das die Leute nicht nachprüfen können? Und was ist besser als eine so große Angst, dass die Leute quasi alles tun würden, damit diese Angst nicht eintritt? Mit der Hölle kann man quasi die maximale Kontrolle über das Leben von Menschen gewinnen. Und viele denken, dass die Kirche genau das gemacht hat. Sie hat die Lehre von der Hölle in die Welt gesetzt, um zu manipulieren und zu kontrollieren. Und zweifellos fallen uns da auch Beispiele ein. Tetzel, der die Angst vom Fegefeuer geschürt hat, damit die Leute Ablässe kaufen und die Kirche ihre Bauten finanzieren kann. Zwar sind Fegefeuer und Hölle nicht ganz das Gleiche, aber die Idee dahinter, das Prinzip, das als Manipulationsmittel zu nutzen, ist sehr naheliegend. Ganz schön ausgefuchst. Ist vielleicht das die Motivation, die Jesus hatte, als er über die Hölle gepredigt hat? Wollte er dadurch manipulieren und Macht und Einfluss gewinnen? Als erstes müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Jesus ein einfacher Wanderprediger war mit einer Handvoll Jüngern. Er war keine Institution. Er war ein mittelloser Außenseiter. Die Machthaber waren damals die Römer und die Pharisäer, aber nicht Jesus. Und wie Jesus gelebt hat und was Jesus gelehrt hat, war eine herbe Kritik an allem Machtstreben aller Menschen. Jesus war es, der gesagt hat, der ist unter euch der Größte, der allen anderen dient. Und zweitens, wenn wir das unterstellen wollen, dass Jesus hier manipulieren und Einfluss gewinnen will, dann müssen wir anhand der Quellen belegen, welche Vorteile er denn davon hatte. Und wenn wir uns angucken, wie Jesus über die Hölle gepredigt hat, dann sehen wir, dass er kein Geld verlangt hat, um der Hölle zu entfliehen. Er hat auch keine andere Form der Gegenleistung verlangt. Keine drei Schritte, um der Hölle zu entfliehen. Putze meine Wohnung, abonniere meinen Podcast und spendiere mir ein Cappuccino. Welche Handlungsanweisungen gibt Jesus eigentlich angesichts der Gefahr der Hölle? Naja, wenn ein Körperteil dich verleitet und die Gefahr bringt, in die Hölle zu kommen, dann solltest du es besser amputieren. Ist das eine schlaue Strategie, um Nachfolger zu gewinnen? Ich kann mir das vorstellen, auf Spiegel Online die Schlagzeile: Prediger ruft Menschen zur Selbstverstümmelung auf und gelangt so zur Weltherrschaft. Ja, will der mit einer Invalidenarmee in den Krieg ziehen? Was für ein Anreiz ist das, den Mitgliedsbeitrag in Form eines Körperteils zu bezahlen? Natürlich war das, was Jesus hier sagt, nicht wortwörtlich gemeint. Wir kommen noch darauf. Aber auch so hat Jesus nichts davon. Denn all diese Aussagen sind Wenn-Aussagen. Wenn dich deine Hand dazu verleitet, dass du in die Hölle kommen könntest, dann hau sie ab. Wenn dich dein Fuß dazu verleitet. Das bedeutet, die Leute müssen sich selbst reflektieren und eigene Schlüsse ziehen. So funktioniert keine Manipulation. Wir haben also gesehen, dass Leute, die die Angst vor der Hölle nutzen, um andere zu manipulieren und einen eigenen Vorteil daraus zu schlagen, auch die biblische Lehre der Hölle missbrauchen und auch nicht im Sinne Jesu handeln. Es gibt also Leute wie Jesus, die an die Hölle glauben, ohne was davon zu haben, die weder ihren Hass dadurch befriedigen, noch Kontrolle über andere gewinnen. Aber warum glauben sie denn dann an die Hölle? Bevor wir dieser Frage nachgehen, möchte ich dir die Frage stellen, die wir den Höllengläubigen eben gestellt haben. Was hast du eigentlich davon, nicht an die Hölle zu glauben? Warum glaubst du nicht an die Hölle? Was ist deine Motivation? Ich habe neulich, weil ich von der Predigt erzählt habe, mit Leuten darüber gesprochen, über die Hölle. Und dann meinte jemand zu mir, ich will gar nicht über die Hölle nachdenken, dann müsste ich mich ja damit beschäftigen, ob meine Handlungen Konsequenzen haben. Dann wäre ich ja gar nicht mehr frei. Ich habe erst hinterher realisiert, Moment mal, was hat sie da eigentlich gesagt? Da glaubt jemand aus Angst vor Freiheitsverlust nicht an die Hölle. Und im weiteren Gespräch fingen sich dann ganz viele Leute an, selbst zu reflektieren. Einer meinte, ich bin ja kein böswilliger Mensch. Und jemand anderes, ich weiß nicht, ob ich meine Fehler wieder wettmachen kann. Ich dachte so, wow, wer anfängt, über die Hölle nachzudenken oder daran zu glauben, der muss über sein eigenes Leben nachdenken. Wie es gelebt wird und wie es vielleicht auch bewertet wird, welche Fehler es gab und wie man dasteht. Die Hölle konfrontiert uns mit unserem Selbstbild, wie wir von uns selbst denken. Wir sehen also hier zwei starke Motivationen, nicht an die Hölle zu glauben. Einmal die Angst, Freiheit zu verlieren, Entscheidungen treffen zu können, ohne über ewige Konsequenzen nachdenken zu müssen. Und zweitens das tiefe Bedürfnis, dass das gute Selbstbild, was man von sich hat, nicht bröckelt und dass man einfach gut dasteht. Wenn wir diese Motivation haben, nicht an die Hölle zu glauben, dann sind wir ein Stück weit voreingenommen. Und das ist immer ein Grund, skeptisch zu sein, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Glauben wir nur deshalb nicht an die Hölle, weil es uns besser in den Kram passt, weil es uns bequemer erscheint? Ist es vielleicht sogar reines Wunschdenken? Woher wissen wir eigentlich, dass nach dem Tod alles vorbei ist? Woher wissen wir eigentlich, dass unser Leben hier keine Konsequenzen für das Leben nach dem Tod hat? Woher wissen wir eigentlich, dass es die Hölle nur auf Erden geben kann und nicht auch im Jenseits? Und was wäre eigentlich besser? An die Hölle zu glauben und herauszufinden, dass es doch keine gibt? Oder nicht an die Hölle zu glauben und dann überrascht zu sein, dass es sie doch gibt? Das sind alles wichtige Fragen. Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Warum hat Jesus eigentlich an die Hölle geglaubt? Was war seine Motivation? Ich glaube, dass Jesus davon überzeugt war, dass die Hölle ein realer Ort ist, ein echter, schrecklicher Ort. Und er wollte ernsthaft aus einer Liebe für die Menschen dafür sensibilisieren, dass es diesen Ort gibt und davor warnen. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Wie müssen wir uns das überhaupt vorstellen mit der Hölle? Ein Grund, warum viele Menschen nicht an die Hölle glauben können oder wollen, ist, dass es viele komische Vorstellungen von der Hölle gibt. Eine Art Karikaturen. Und wie ihr wisst, verzerren Karikaturen das Original. Die lassen das ein bisschen komisch dastehen und manchmal auch unglaubwürdig. Und wir brauchen wieder einen Blick auf das Original. Was sagt eigentlich die Bibel über Hölle? Die erste Karikatur bezieht sich auf Himmel und Hölle. In dem Text in Markus, den wir eben gehört haben, steht im letzten Satz, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Und das ist eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament. Das ist der letzte Satz aus einem Buch vom Propheten Jesaja. In den Versen davor geht es darum, dass Gott verspricht, dass er eines Tages die ganze Erde und den ganzen Himmel erneuern wird. Am Ende der Zeit wird Gott das tun. Die Hölle wird oft missverstanden, weil wir sie nicht in die große Geschichte der Bibel einsortieren. Wir nehmen sie wie so ein Puzzlestück und versuchen sie ins falsche Puzzle reinzupressen. Und es klappt nicht. Fragen wir uns mal, was ist eigentlich das Gegenstück, der Gegenpol zum Himmel? Was würdet ihr sagen? Ich denke, die meisten würden sagen, ist doch logisch, die Hölle ist das Gegenstück zum Himmel. Ich kenne das aus der Grundschule, dieses Spiel Himmel oder Hölle, wo man es irgendwie so aufklappt. Das sind immer die Gegensätze. Das Interessante ist, wenn man in die Bibel guckt, gibt es keinen einzigen Vers, wo Himmel und Hölle als Begriffspaar verwendet werden. Es gibt Verse über den Himmel und es gibt auch Verse über die Hölle in der Bibel. Aber nirgendwo werden Himmel und Hölle als ein Gegenstück verwendet. Aber wenn die Hölle nicht das Gegenstück zum Himmel ist, was ist es denn dann? In der Bibel ist es eindeutig, das Gegenstück zum Himmel ist die Erde. Himmel und Erde gehören zusammen. Es gibt ca. 200 Verse in der Bibel, wo Himmel und Erde als Begriffspaar verwendet werden. Und damit kommen wir einer Karikatur auf die Spur. Viele denken, wir sind hier auf der Erde und das ist sozusagen die Übergangsphase. Und dann entscheidet sich nach dem Tod, wo wir hinkommen. Wir kommen entweder in den Himmel oder in die Hölle. Und die hat Gott von Anfang an parallel geschaffen als zwei Alternativen, um uns dann in das eine oder das andere zu schicken. Aber das ist nicht die Geschichte der Bibel. Die Geschichte der Bibel startet nicht mit der Erde, sondern die startet mit Himmel und Erde. Die sind von Anfang an zusammen geschaffen und zusammen gedacht. Und dann passiert der große Einschnitt in der Geschichte, dass der Mensch gegen Gott rebelliert, dass die Bibel nennt es Sünde, Himmel und Erde auseinanderreißt. Es findet eine Trennung statt. Und jetzt ist der Einfluss der Hölle in die Erde hineingekommen und hat diese Trennung geschaffen. Und Gottes Ziel durch die ganze Bibel hindurch ist es, Himmel und Erde wieder zusammenzubringen, wie es am Anfang war, indem er den Einfluss der Sünde und der Hölle rauswirft aus der Erde. Die Hölle ist quasi ein fremder Einfluss, ein Eindringling in Gottes gute Schöpfung, ein Parasit, ein Befall, ist nicht gleichwertig mit dem Himmel. Und am Ende der Zeit kommt der Himmel auf die Erde runter und dadurch wird die Erde vom Einfluss der Hölle endgültig befreit. Vielleicht kann man sich es ein bisschen so vorstellen. Durch den Sündenfall, dadurch, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und die Macht der Hölle, ist unser Zuhause von einem Erdbeben erschüttert worden. Unser Haus hat Risse und wir sind verletzt. Gott möchte unser Haus reparieren und er möchte uns heilen. Nur wenn wir uns dem verweigern, müssen wir das Zuhause vollends verlassen und das ist dann die Hölle. Das war die erste Karikatur, dass wir denken Himmel und Hölle statt Himmel und Erde. Die zweite Karikatur ist die, dass wir uns die Hölle als unterirdische Folterkammer vorstellen. Das Wort für Hölle, das Jesus hier verwendet, heißt im ursprünglichen, im Griechischen Gehenna. Das ist ein realer Ort mit Google Maps Koordinaten. Das ist nämlich das sogenannte Tal Hinnom, wurde das genannt, und das heißt im Griechischen Gehenna. Das ist ein Tal außerhalb von Jerusalem. Es gibt eine Tradition, die besagt, dass in diesem Tal die Müllhalde von Jerusalem war und dort der ganze Müll beständig am Brennen war. Gehenna ist auch ein historischer Ort. Dort ist in der Geschichte vom Volk Israel ganz viel passiert. Und zwar sind in diesem Tal viele der Könige und viele aus dem Volk fremdgegangen, haben ihren Gott verlassen und anderen Göttern sind sie nachgelaufen. Sie haben dort schreiende Ungerechtigkeiten begangen, sogar Kinder geopfert für diese anderen Götter. Sachen, die Gott verabscheut. Das heißt, dieses Tal, Gehenna, dieser Ort, der ist verbunden mit einem falschen Götterglauben und mit schreiender Ungerechtigkeit. Wenn wir uns jetzt fragen, wo ist eigentlich die Hölle, was würdet ihr dann sagen? Ich glaube, die meisten Leute würden die Hölle mit unten verbinden. Symbolisch ist das irgendwo unten. Eine Art unterirdische Folterkammer eben vielleicht. Ein Ort, wo Gott seine dreckige Arbeit verrichtet, ohne dass es jemand mitbekommt. Aber das ist falsch. In der Bibel ist nicht die Hölle symbolisch unten, sondern das Totenreich. Das macht auch Sinn, weil die Toten das Gras von der Unterseite betrachten. Aber das Totenreich ist nicht die Hölle, das sind zwei verschiedene Dinge. Das Totenreich ist ein Übergangsort von den Toten, die dort warten bis zur Auferstehung und zur Erneuerung von Himmel und Erde. Die Hölle ist der ewige Ort nach dieser Übergangszeit. Gehenna, also die Hölle, ist symbolisch also nicht unten wie das Totenreich, sondern draußen. Es ist außerhalb der Stadt Jerusalems, außerhalb der Stadt des Friedens und außerhalb der Stadtmauern. Und das bedeutet, dass die Hölle Gottes Art ist, seine Stadt zu schützen. Gott schützt durch die Hölle die Stadt des Friedens, seine perfekte Welt, vor allem, was sie zerstört, damit nicht wieder Sachen wie Egoismus, Neid Untreue, Lüge, Streit, Ausbeutung, Armut, Krieg, häusliche Gewalt, Umweltzerstörung und viele andere Dinge wieder eindringen in Gottes gute Welt. Die Hölle ist kein Ausdruck von Sadismus, sondern sie hat eine Schutzfunktion. Stellt es euch vielleicht ein bisschen so vor: Warum wäscht man kleinen Kindern, nachdem sie Schokopudding gegessen haben, die Hände? Naja, wenn man das nicht tut, wird es nicht lange dauern, bis der Schokopudding im Gesicht ist, auf den Kleidern, als nächstes auf dem Teppich, dann an der Wand, dann an den Gardinen und dann an der Bettwäsche. Alles, womit sie in Kontakt kommen, wird beschmutzt. Wenn Gott uns mit unseren schmutzigen Herzen in seine neue Welt reinlassen wird, dann wäre sie so schnell kaputt wie unsere heutige Welt. Wir würden all die schlechten Dinge dahin mitnehmen und die neue Welt genauso zerstören wie die heutige. Die Hölle ist Gottes Eindämmung des Bösen, die im Gegensatz zu unseren vielen Eindämmungsverordnungen wasserdicht funktioniert. Und die letzte Karikatur. Es gibt Leute, die denken, die Hölle ist ein Ort, wo wir Spaß haben. Der Himmel ist doch langweilig, aber in der Hölle, da geht die Party ab. Ich hoffe, dass aus Jesus' Beschreibung klar wird, dass das nicht der Fall ist. Wenn es besser ist, ein Körperteil amputieren zu lassen, als in der Hölle zu landen, klingt das nicht nach einer fetten Medizinerparty. Die Bilder sind drastisch. Feuer, das nicht erlischt, klingt eher nach Verbrennung. Ein Wurm, der nicht stirbt, das klingt mehr nach Zersetzung. Und die NGÜ übersetzt das hier mit Qualen. Das wirft natürlich die Frage auf, woher diese Qualen? Muss das sein? Ein Teil der Antwort auf diese Frage versteckt sich in den Amputationen. In der Bergpredigt hat Jesus, ähnlich wie in diesem Text in Markus, vor der Hölle gewarnt, aber er führt dort zusätzlich noch ein paar mögliche Gründe an, die einen dorthin bringen könnten. Einer davon ist zum Beispiel Wut im Herzen, dass man wütend ist auf jemanden und ihn beleidigt, weil Jesus sagt, das ist der Keim von Mord. Jeder Mord fängt im Herzen mit einer Wut und einem Hass an. Ein anderes Beispiel für etwas, was uns in die Hölle bringen kann, potenziell, sind begierliche Blicke. Jesus sagt, einen anderen Menschen zum Objekt seiner Lust zu machen und begehrlich anzusehen, ist der Keim für Ehebruch und Beziehungszerbruch. Das heißt, die Dinge, die unsere Welt zur Hölle machen, die fangen in unserem Herzen an. Deshalb lässt sich die Welt nicht sauber in gute und böse Menschen einteilen, sondern die Linie zwischen Gut und Böse, die verläuft mitten durch unser Herz. Und weil das in jedem von uns steckt, steckt auch jeder von uns in der Gefahr, in die Hölle zu kommen. Jesus sagt hier, die Macht der Hölle keimt in unseren Herzen, bis sie nicht mehr nur in uns ist, sondern wir in ihr landen. Und deshalb ist Amputation natürlich auch keine Lösung. Jesus sagt hier nur, wenn es funktionieren würde, wäre das der beste Deal deines Lebens, ein Körperteil zu verlieren und dadurch nicht in die Hölle zu kommen. Aber es ist ganz klar, die Lösung kann nicht eine Amputation sein, sondern dein Herz muss verändert werden. Was ist eigentlich, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn die Mächte der Hölle sich in unserem Herzen frei entfalten können? Ich möchte das an diesen zwei Beispielen verdeutlichen. Im Fall der begehrlichen Blicke wird sich unser Blick immer mehr sexualisieren. Wir werden immer mehr Menschen zu Objekten unserer Lust machen. Wir werden immer mehr sehen wollen und immer mehr Sex haben wollen. Ungebremst führt das zum Beispiel in die Pornografieabhängigkeit und in die Sexsucht. Ganz abgesehen davon, wie das Beziehungen zerstört, wird es wie bei jeder Sucht sein. Je mehr man es macht, desto weniger ist die Befriedigung da und desto mehr steigt das Bedürfnis nach mehr. Und das ist eine Form der Qual, die die Hölle mit sich bringt. Ich musste es leider auch persönlich erleben, dass ich jemanden kenne, der Wut in sich trägt, weil er verletzt wurde. Und diese wachsende Wut in sich trug. Das äußerte sich in verbalen Beleidigungen, in Handgreiflichkeiten, in Forderungen nach Strafe und Rache. Ich habe wiederholt appelliert, im eigenen Interesse zu vergeben, es loszulassen, um nicht weiter von Bitterkeit und Hass innerlich zerfressen zu werden. Aber da war keine Offenheit dafür da, sondern nur die selbstgewählte Qual. Und dann musste ich denken, das in die Ewigkeit verlängert, das ist eigentlich die Hölle. In der Hölle sind wir vollständig im Mikrokosmos unseres eigenen Ego gefangen. Wir sind isoliert von Gott, von anderen Menschen und von Gottes herrlicher Welt. Und wir leiden qualvoll an uns selbst. Ja, es ist wirklich besser, ein Körperteil zu verlieren, als in die Hölle zu kommen. aber Jesus möchte uns davor retten. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Was verändert es, wie verändert es unser Leben, an die Hölle zu glauben? Was sind die Auswirkungen davon? Das erste ist, dass die Hölle uns zu den richtigen Prioritäten schockt. Bei uns in Magdeburg höre ich ständig den Spruch, und gerade in dieser Zeit noch häufiger, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Jesus sagt hier, besser krank und gerettet. Kümmere dich mehr um deine Seele als um deinen Körper. Ewigkeitsvorsorge vor Altersvorsorge. Unsere Prioritäten liegen oft völlig daneben. Wir sitzen auf der Titanic und decken den Tisch, statt den Kurs zu ändern, um dem Eisberg zu entkommen. Ich fand das so krass, als ich dieses etwas unbeholfene Gespräch über die Hölle mit Leuten führte und plötzlich erstaunt war, wie tief das Gespräch wurde. Zack, waren wir beim Selbstbild. Zack, waren wir beim eigenen Umgang mit Fehlern. Wir tun uns selbst keinen Gefallen, wenn wir Themen ignorieren, die Jesus auf unsere Agenda setzt und wenn wir seine Warnschilder übersehen. Du kannst dich entscheiden, dich auf die Ewigkeit vorzubereiten oder du kannst dich weiterhin mit Netflix zu Tode entertainen. Das zweite neben den Prioritäten, wie uns der Glaube an die Hölle verändert, ist, dass wir den Wert von Dingen erkennen. Und das sehen wir in dieser Lukas-Stelle. Die Hölle zeigt, wie viel Gottes Schöpfung und wir als sein Ebenbild ihm wert sind. Ich finde das so interessant, dass Jesus gleichzeitig im gleichen Ausschnitt vor der Hölle warnt und uns sagt, wie wertvoll wir sind. Viel wertvoller als Spatzen, die Gott auch etwas bedeuten. Wir sind so wertvoll, dass Gott darauf Wert legt, jedes unserer Kopfhaare zu zählen, auch wenn es manche von uns ihm etwas einfacher machen mit der Zählung. Weil ihm seine Welt und seine Menschen wichtig sind, ist er so entschieden gegen alles, was sie entstellt und zerstört. Er ist entschiedener als wir. Warum werden wir wütender, wenn die wunderschöne Porzellanschüssel von Uroma zerschellt, als wenn es die IKEA-Schüssel ist? Weil die wunderschöne Porzellanschüssel ein Kunstwerk ist, das viel mehr Wert hat und vielleicht auch einen emotionalen Wert. Und deswegen sind wir zu Recht wütender, weil es so wertvoll ist. Und genauso ist es mit Gott. Die Hölle ist so schlimm, weil wir Gott so viel wert sind und weil ihm seine Welt so viel wert ist. Deshalb ist die Hölle eine gute Nachricht. Sie ist eine gute Nachricht für alle Opfer von Gewalt, von Hunger und von Armut. Denn Gottes Antwort wird nicht halbherzig sein. Keiner wird aus dem Gerichtssaal Gottes rausgehen und das Gefühl haben, hier wurde nicht Gerechtigkeit ausgeteilt. Die Hölle hilft uns also, den Wert von Dingen zu erkennen. Und als letztes befreit uns die Hölle ironischerweise von Angst. Für alle ist eigentlich klar, an die Hölle zu glauben, bedeutet Angst zu haben. Und der einzige Weg, den unsere Gesellschaft kennt, damit umzugehen, und das ist auch der Weg, den die Aufklärung gegangen ist, ist diesen Glauben aufzugeben, um die Angst loszuwerden. Ich sehe dabei drei Probleme. Das erste Problem ist, wenn ein Haus brennt, kann man nicht einfach aufhören, ans Feuer zu glauben. Man braucht einen Feuerwehrmann, der einen rausholt. Das zweite Problem ist, dass die Angst oft tiefer sitzt, als wir denken. Die lässt sich nicht einfach so leicht überwinden, indem man halt was anderes glaubt. Und oft kommt die Angst einfach nur an einer anderen Stelle wieder hervor. Das dritte Problem ist, dass es einfach nicht stimmt. Guckt mal, was Jesus hier sagt. An die Hölle zu glauben führt nicht zu mehr Angst, sondern zu weniger Angst. Wie denn das? In dieser Stelle in Lukas, wo Jesus sagt, fürchtet den, der euch in die Hölle werfen kann, sagt er davor, fürchtet euch nicht vor Menschen und danach fürchtet euch nicht. Jesus möchte uns nicht in Angst versetzen, sondern er möchte uns von Angst befreien. Die Furcht vor Gott, der uns in die Hölle werfen kann, ist umrahmt von Einweisungen, uns nicht zu fürchten. Du sollst dich nicht vor feindseligen Menschen oder vor Menschen allgemein fürchten. Du sollst dich nicht fürchten, in Vergessenheit zu geraten und nicht beachtet zu werden. Kennt ihr den Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker? Jesus setzt hier einen drauf. Wirst du mit dem Leben bedroht? Ach, mach dir nichts draus, der kann dich bloß umbringen. Ist fast wie ein schlechter Witz. Aber es stimmt, je mehr du Menschen fürchtest, desto weniger wirst du Gott fürchten und je mehr du Gott fürchtest, desto weniger wirst du Menschen fürchten. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit und dein Kollege droht dir, dass er dich beim Chef anschwärzen wird. Aber du weißt schon, dass der Chef hinter dir stehen wird, weil du einen direkten Draht zu ihm hast. Dann wirst du wesentlich entspannter sein. Dein Chef sitzt am längeren Hebel als dein Kollege. Mehr Furcht vor dem Chef bedeutet weniger Furcht vor dem Kollegen. Wir als Christen können den Chef des Universums und den Schreiber der Menschheitsgeschichte höchstpersönlich und ehrfürchtig kennenlernen. Was hier eigentlich passiert mit der Hölle ist, dass Jesus sagt, stell dich der größten denkbaren Angst. Du stehst vor deinem Schöpfer, der über dein ewiges Schicksal verfügt. Was ist, wenn du diese größte denkbare Angst überwindest durch Jesus? Na, dann kannst du auch jede andere Angst überwinden. Und wie geht das? Wie will uns Jesus von der Unsicherheit und der Angst vor der Hölle befreien? Das ist die gute Nachricht der Bibel. Das ist das, was Jesus möglich gemacht hat. Er hat mit uns den Platz getauscht. Er ist vor Gott getreten mit unserer Schuld. Er hat die Hölle auf sich genommen, die völlige Isolation von Gott und Mensch und die qualvolle Folter am Kreuz. Er hat all die Keime und Auswüchse der Hölle in unserem Leben auf sich genommen, um sie uns zu vergeben. Er hat versucht, dafür zu sorgen, dass wir die Sicherheit haben können, dass wir von Gottes Gerechtigkeit und seiner berechtigten Wut nicht getroffen werden, dass nichts davon übrig bleibt, weil Jesus all das auf sich selbst genommen hat. Und jetzt bleibt nur noch Gottes Liebe für uns übrig. Und die Liebe treibt alle Angst aus, besonders die Angst vor Konsequenzen, vor Strafe und vor Gericht. Gott möchte nicht, dass wir mit Angst und Zittern leben, sondern mit Freude, Zuversicht und einem gesunden Respekt dafür, wer er ist und was er tun kann. Gott möchte uns mitnehmen in den neuen Himmel und die neue Erde, wo wir und die ganze Schöpfung völlig befreit sind und ewig geschützt von zerstörerischen Mächten in unseren Herzen und unserer Welt. Die Hölle ist eigentlich eine gute Nachricht, weil sie die Sehnsucht nach einer heilen Welt sichert und weil uns Gott in Jesus die Garantie anbietet, niemals dort landen zu müssen. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Jesus, das sind echt harte Worte, die du uns hier präsentierst. Aber ich danke dir, dass sie aus Liebe geboren sind und dass sie Heilung beinhalten. Ich danke dir, dass hinter der Hölle die guten Absichten stehen, die du mit uns hast. Und ich möchte dich für jeden bitten, der mit dieser Frage ringt, dem das schwerfällt, der vielleicht wütend ist oder traurig oder Angst hat, dass du uns alle an den Punkt bringst, wo wir deine Liebe erfahren, wo wir befreit werden von der Angst und wo wir diese allergrößte denkbare Angst überwinden und in die Arme der Gnade fallen. Schenk uns diese Gewissheit, diese Freude und sei du mit uns. Danke, dass wir dir unendlich viel wert sind. Amen.